Basta, Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Kein Scherz, es ist der 1. April 2021. Hier ist Basta Berlin Folge 81 und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ein Gruß aus dem Osternest. Und falls der Osterhase dieses Jahr Corona-bedingt nicht einreisen kann oder sich vielleicht noch in der Quarantäne bewegt, da würde ich sagen, haben wir heute einige Ostergeschenke für Sie im Gepäck. Natürlich in Form von Informationen.
Wahnsinn, das wird ein ganz besonderes Ostern 2021. Früher haben wir unsere Ostereier versteckt, heute verstecken wir die Gäste. So kann's gehen. Die Kontaktbeschränkungen sind natürlich weiterhin in Kraft. Genaueres bitte in der Infektionsschutzverordnung Ihres Vertrauens. Die Frage ist aber natürlich, was wird überhaupt noch kommen? Was ist abgewischt worden? Ruhetag gibt's jetzt doch nicht. Oder auch das Ausreiseverbot gibt's erstmal nicht. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber eines können wir, glaube ich, feststellen. Um logisches Denken geht es ja schon lange nicht mehr.
Das ist nicht Gott gegeben. Das ist auch kein Anspruch, den man prinzipiell hat.
Absolut richtig. Allerdings gibt es ja jetzt den staatlichen Anspruch, alles wegzutesten, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also Schnelltest bei der Arbeit, Schnelltest teilweise im Einzelhandel, beim Friseur. Auch jetzt testen lassen, wenn man wieder nach Deutschland einreisen möchte. Dabei stehen die Tests ja durchaus in der Kritik.
Und dabei geht es nicht bloß um die Aussagekraft von Schnelltests. Es geht auch um unglaublich viele Mails, die uns erreicht haben, und zwar von Ihnen. Die haben uns alle das Gleiche gefragt. Ist das eigentlich gefährlich, was diese Videos hier zeigen, was da möglicherweise drauf ist auf diesem Schnelltest? Und auch dazu haben wir gearbeitet.
Einerseits geht es darum, ob eventuell in diesen Schnelltests, bei den Stäbchen oder auch in FFP-Masken, krebserregende Materialien verbaut sind. Das ist das eine. Aber uns haben wirklich Dutzende E-Mails und Links mit Videos erreicht, wo so kleine würmchenartige Gebilde auf diesen Schnelltest-Stäbchen und auf den FFP-Masken zu sehen sind. Daraufhin haben wir uns einfach mal selbst so ein Mikroskop gekauft. Und was wir da entdeckt haben, das sehen Sie in dieser Sendung.
Ja, Dr. Joppa ist ja schon häufiger aufgetreten. Jetzt wird er quasi als Labortechniker auftreten.
Aus der Laborratte zum Labortechniker.
Außerdem schauen wir auf die Wirksamkeit dieser Schnelltests. Wir haben uns da unterschiedliche Herstellerangaben angeschaut. Wie verlässlich sind die eigentlich? Was ist es, wenn wir da mal ein kleines Zahnbeispiel mithilfe des Robert-Koch-Instituts machen? Kleiner Spoiler. So gut sieht's gar nicht aus.
Aber zunächst beginnen wir gerne wieder mit Zuschauerfeedback. Die E-Mail-Adresse Ihres Vertrauens bastaberlin@snanews.de. Und das hat genauso auch Tina gemacht, die uns geschrieben hat. Und mit der starten wir. Die hat uns Folgendes gefragt.
Immer wieder fällt mir im TV auf, dass Menschen, die dort mit dem Long-Covid-Syndrom gezeigt werden, offensichtlich intubiert wurden. Dazu muss ein Patient ins künstliche Koma versetzt werden. Ist es denkbar, dass dies für die immer wieder genannten Corona-Langzeitfolgen verantwortlich ist, fragt Tina.
Liebe Tina, vielen Dank erstmal dafür. Die Frage, die haben wir auch direkt mal an das Divi weitergeleitet, bisher noch ohne Antwort. Da halten wir Sie auf dem Laufenden. Wir können aber sagen, dass Beatmungen immer generell mit Risiken verbunden sind. Da wurde auch in der Vergangenheit viel falsch gemacht, auch in anderen Ländern, von denen wir das wissen. Und das kann natürlich klar Langzeitfolgen mit sich ziehen, zum Beispiel an der Lunge natürlich, da wo intubiert wird generell. Auch falls zu wenig Sauerstoff ins Hirn gelangt, auch das kann natürlich theoretisch Langzeitfolgen dann mit sich ziehen.
Long-Covid ist natürlich ein Riesenthema. Mir fällt da Karl Lauterbach zu ein. Wir werden am Ende der Sendung nochmal was von Karl Lauterbach haben. Auch da geht es um Tweets und hier ist auch einer von ihm. Er schrieb, dieser PowerPoint-Vortrag zu Long-Covid ist sehr lesenswert. Er beschreibt, wie sehr dies unterschätzt wird. UK hat zu Long-Covid die besten Daten. 50% haben 7 Monate noch schwere Symptome. Luftnot bei geringster Belastung zum Beispiel ist keine Kleinigkeit. Frauen unter 50 stark betroffen. Das ist eine knallhart Aussage von Karl Lauterbach. Also 50% haben noch Long-Covid. Ich konnte es gar nicht glauben. Wie immer, Plausibilitätsprüfung, habe ich schon letzte Sendung gesagt. Kann ich nicht glauben, muss ich genau hingucken. Und er zitierte eine Studie und da steht, dass es die nach Krankenhausaufenthalt gewesen sind.
Ja.
Also es ist eine Verkürzung von Herrn Lauterbach gewesen. Mhm. Ob die absichtlich war oder ob einfach nicht genug in den Tweet gepasst hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das
Atemnot ist auch ganz häufig bei allen, die intubiert wurden. Also sich die Lunge muss ja sich erstmal ans eigene Atmen wieder gewöhnen. Da hat man richtig lange noch mit zu knapsen. Also das am Rande.
Das also ist schon mal ein wichtiger Hinweis, wenn wir über das Long-Covid sprechen. Und ich glaube, das ist sowieso ein Riesenthema, egal ob es jetzt 10% sind oder 8 oder 5%. Und man sollte dann halt auch darstellen, wie groß das Risiko für jeden Menschen ist. Und das wird aus unserer Sicht häufig nicht so dargestellt, wie es sich dann in den Zahlen auch widerspiegelt. Ich kann aber aus der eigenen Erfahrung sagen, Sie wissen ja, ich habe einen guten Kontakt zu einem Mediziner aus Berlin, der hat in seiner Praxis Long-Covid-Patienten und jetzt schon seit einem Jahr sogar, nach wie vor mit Symptomen, und die waren auch nicht im Krankenhaus, sondern es waren eher so milde bis mittelstarke Verläufe.
Genau.
Es gibt also vieles da draußen.
Da gibt es zum Beispiel...
Aus unserer Erfahrung.
Ja, also Kopfschmerzen sind da zum Beispiel häufiger zu beobachten oder auch Erschöpfung, die eben auch noch lange nach der Virusinfektion aufgetreten ist, obwohl es eben einen leichten oder so gut wie gar keinen Verlauf gegeben hat. Das ist richtig. Aber auch die Häufigkeit von Long-Covid, die ist eben noch lange nicht abschließend untersucht, völlig klar. Karl Lauterbach sieht das so, andere Mediziner sehen das wiederum ganz anders. Auch hier gilt aber erst einmal, bitte keine Panik machen lassen.
Und weiter geht's mit einer E-Mail von Eberhard und Marlies als Reaktion auf unsere vergangene Sendung. Und sie schreiben genau in deine Richtung. Hallo, diesmal an Marcel. Würdest du dich wirklich für ein Treffen mit einem panischen Freund testen lassen? Schnelltests gehen doch genauso wie PCR-Tests. Öffnen wir so mit der Einstellung nicht dem Testwahn an Schulen und Kitas Tür und Tor. Heute ist doch nur Testen, morgen ist doch nur eine Impfung etc.
Vielen Dank erstmal für die Frage, weil ich da vielleicht auch ein bisschen was richtigstellen kann. Also tatsächlich ist es so, wenn jetzt jemand aus Freund oder Familie zu mir kommt und sagt, pass auf, ich bin viel unterwegs, ich habe auch Risikopatienten vielleicht in meinem Verwandtschaftskreis und so weiter, ich lasse mich da immer schnell testen, würdest du das auch machen, dann können wir uns ja mal auf ein Bier irgendwo treffen, dann würde ich das durchaus machen. Schnelltest, wie gesagt, nicht der ins Hirn geht, sondern dieser Popeltest, wenn man den denn da bekommt. Vors Hirn, ja, Entschuldigung, vors Hirn. Und ist bisher noch nicht vorgekommen, aber ich würde das sicherlich dann in dem Einzelfall und sicherlich nicht in Regelmäßigkeit dann tun.
Ja, also es ging jetzt nicht um einen Test, den er dann beim offiziellen Testzentrum macht und dann zeigt er seinem Freund den QR-Code. Am besten kann man den dann mit Apps gegenseitig auslesen. Es ging also um einen Schnelltest für zu Hause. Und das wird ja dann auch im Büro auf uns zukommen. Also in Berlin gibt es jetzt ab heute die Verpflichtung für Arbeitgeber, dass sie uns 2 Schnelltests in der Woche zur Verfügung stellen müssen. Und dann können wir ja selber mal machen, ob wir da Lust drauf haben oder nicht. Es ist für mich schon ein großer Unterschied, ob ich das eben nur bis hier einführe und dann mal gucke, was passiert, oder ob ich eben einen Dritten habe, der das im ABC-Anzug bei mir macht. Das ist schon ein Unterschied.
Und soweit ich weiß, muss eine Aufsichtsperson in Form eines Vorgesetzten dann drauf gucken, ob das auch positiv oder negativ ist.
Ich habe heute die Infektionsschutzverordnung des Landes Berlins nochmal rausgekramt, um mal zu wissen, was da eigentlich drinsteht. Es waren einige Überraschungen für Herrn Jopper zum Beispiel auch. Er darf im Park kein Bier trinken.
Wusste ich nicht.
Und ja, wenn wir einen Selbsttest haben hier in der Redaktion, dann muss jemand dabei sein und das dann beaufsichtigen, dass das auch richtig gemacht wird. Mhm. Kann aber auch ein Untergebener sein. Also ich weiß nicht, wer dir jetzt untergeben ist. Wahrscheinlich ich. Er müsste dann halt bloß beauftragt sein. Also ich bin quasi der Testexperte von SNA News. Na, das wäre doch mal was.
Funktioniert dann wahrscheinlich genauso gut wie die Kontrollen von alkoholtrinkenden Leuten in Parks. Wenn man Berliner Parks sieht, dann weiß man, da gibt es kein Alkoholverbot.
Du zweifelst also an meiner Autorität, ja?
Nein, das würde ich nie tun. So.
So, wir haben noch eine.
So ist es, genau. Und zwar steht diese E-Mail jetzt stellvertretend für, wie gesagt, echt viele E-Mails, die uns erreicht haben. Übrigens auch Kommentare unter dem letzten Video. Wir verlesen jetzt stellvertretend einfach mal die Nachricht von Jan, weil er einer der ersten war.
Hallo, liebes Buster Berlin Team. Es tauchen im Netz immer mehr Videos von schwarzen Fäden auf den Teststäbchen auf. Diese sind nur über ein Mikroskop zu erkennen. Mich würde interessieren, was da dran ist. Wenn diese Fäden auf allen drauf sind, was hat es damit auf sich und wie gefährlich kann das sein?
Also wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir noch nie so viele Zuschriften zu ein und demselben Thema bekommen haben. Mit dem Hinweis, könnt ihr euch das denn nicht einfach mal anschauen? Das machen wir wirklich sehr gerne. Besser zu uns als einfach ungeprüft im Netz rausposaunen und dann vielleicht auch noch für möglicherweise bare Münze immer nehmen. Also es geht eben um Videos, die unter anderem Corona-Teststäbchen untersuchen, so wie dieses hier.
Da ist er. Sieht er? Da ist er. So Leute, was ist das? Was machen die damit? Du steckst dir das Ding in die Nase und dann hast du das Ding drin. Und was ist da drauf? Was ist das?
Du
Was ist denn das? Und genauso auch zu sehen in einem Video, wo es um FFP2-Masken geht.
Wir haben jetzt eine handelsübliche FFP2-Maske und das Mikroskop gelegt, frisch aus der Folie rausgenommen. Und wir sehen hier am Monitor wieder so ein schwarzes Fädchen. Wir werden es wieder mit Wärme.
Also wir haben dieses Video auch vor etwa 5-6 Wochen zum ersten Mal gesehen. Die Reaktion damals wie auch heute ist Faszination, Ekel und auch ein bisschen Sorge. Mhm. Das war bei Ihnen ganz genauso, bei den E-Mails, die wir bekommen haben. Und dann natürlich bei uns immer schnell der Drang, es auch zu prüfen.
Ja, noch am Donnerstagabend, also am Abend der letzten Ausgabe von Buster Berlin, da haben uns auch schon viele Zuschriften erreicht. Und dann habe ich Benjamin noch spätabends geschrieben, hab gerade ein Mikroskop mit tausendfacher Vergrößerung bestellt. Jetzt will ich das mit den Würmern auch wissen. Bis das Ding geliefert wurde, dann dauerte es noch ein paar Tage. Aber jetzt war es da.
Am Dienstag war es dann soweit, dann kam es an. Eingeschweißter Schnelltest und auch eine neue FFP2-Maske hatten wir natürlich ebenfalls vorrätig. Und Professor Dr. Laborchemiker Joppa hat sich dann ans Werk gemacht. Und was er dabei entdecken konnte, das hat er in einem kleinen Film dann festgehalten. Film ab.
Hallo, liebe Freunde von Wissenschaft und Technik. Ja, auch ich habe mich mal in Bennys Technik-Ecke begeben, um hier tatsächlich mal ein bisschen rumzuforschen. Wir haben es ja schon gesehen, mehrere Videos haben uns aus dem Netz erreicht, wo kleine Würmchen auf Teststäbchen von Schnelltests wie auch auf FFP2-Masken zu sehen waren. Und da haben wir uns gedacht, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Deswegen habe ich mir ein handelsübliches Mikroskop besorgt, ein elektronisches. Ist mit einem Tablet verbunden, das heißt, man kann im Zweifelsfall auch sehen, was denn hier ist. Das ist dann in dem Fall meine Hand. So ist es. Ich versuche hier mal auf eine Art Aufnahme zu drücken, damit wir das Ganze hier auch etwas mitnehmen. Und ich habe mir auch einen Schnelltest besorgt. Der kommt von einer oder wird von einer österreichischen Firma vertrieben, stammt aber, was sich recht schnell herausfinden lässt, aus China, recht schnell, genau, Xiamen, Boston, Biotech und so weiter. Ist original verpackt, wie man sieht, und in dem Fall wollen wir dann mal schauen, dass wir das aufkriegen und uns solch ein Teststäbchen einfach mal rausnehmen, um dann zu schauen, ob denn tatsächlich wir auch diese kleinen Härchen dann dort sehen oder Fasern oder Würmchen. Was genau es damit auf sich hat, das werden wir dann nachher in der Sendung noch klären. So, wir haben hier also, ja, alles Mögliche. Da ist das Teststäbchen, das wir also brauchen. Sie sehen, ich habe selbst noch nie einen Schnelltest benutzt, deswegen weiß ich auch eigentlich gar nicht, was da drin ist. Wir machen dann mal das hier auf. Alles steril verpackt, wie man sieht. Man sieht ihn schon von hier. Wir könnten natürlich schauen, ob man vielleicht durch die Verpackung schon etwas sieht. Das heißt, ich lege das hier jetzt mal drunter. So, und dann muss man gucken, dass man auch noch scharf stellt. Das ist bei diesen Mikroskopen immer ein bisschen tricky. Da stellt es sich scharf. Da sehen wir jetzt erst einmal nichts. Da sieht man schon so ein bisschen, dass es sich scharf stellt. Aber wie man sieht, mit der Folie spiegelt das einfach zu sehr. Das heißt, wir werden das jetzt völlig aus der sterilen Verpackung entfernen. Unser kleines Teststäbchen. So. Ich kann Ihnen übrigens verraten, dass ich im Vorfeld, bevor wir hier aufgezeichnet haben, auch schon mit dem Mikroskop ein bisschen geübt habe. Was wir da gesehen haben, das erzähle ich Ihnen dann nachher. Also, hier ist das Teststäbchen. Wir sollten es auch richtig rum hinlegen. So, versuchen wir da mal etwas näher ranzugehen und vor allem auch heranzuzoomen. Ich kann Ihnen so viel schon verraten, bei FFP-Masken ist es deutlich einfacher, die Fasern zu erkennen, als bei diesen wirklich sehr kleinen und feinen Teststäbchen, wo man wirklich sehr gut gucken muss. Ich habe übrigens eine Vergrößerung von etwas über 1000 eingestellt. Das heißt, das ist auch das, was aus dem Netz bekannt ist, welche verschiedenen Größenstufen da eigentlich genau sind. Und wir sehen hier die einzelnen Fasern. Wir sehen jetzt aber nicht diese berühmt-berüchtigten Morgellons oder Fasern oder Würmchen. Das heißt, hier ist es tatsächlich recht stabil. Wollen wir mal ein bisschen drüber fahren hier. Da haben wir nichts dergleichen, was man sehen kann. Hier vielleicht. Sehen Sie das hier? Na, da war es gerade. Da, zack, da tatsächlich ist es dann zu sehen. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze mal bespielen könnte. Zum Beispiel hauche ich das Ganze jetzt mal an. Wir sehen erst einmal, da bewegt sich nichts. Moment. Haben Sie gesehen? Tatsächlich hat es sich ein bisschen bewegt. Wir machen es nochmal. Jetzt bewegt es sich nicht mehr. Was ich im Vorfeld auch schon gemacht habe, ist, wenn man denn so etwas sieht, mal mit Wasser zu beträufeln. Da gab es so eine ganz minimalste Bewegung, die aber tatsächlich auf die Tropfen zurückzuführen war. Das heißt, ja, diese kleinen Würmchen, Fasern, wie auch immer, können wir tatsächlich nachweisen. Und jetzt möchte ich Ihnen mal einen Vergleich zeigen. Hier war es relativ schwierig, eine Faser oder desgleichen zu finden. Wir nehmen jetzt mal meine bereits getragene FFP-Maske. So, einen Augenblick. Und da werden Sie jetzt aber Augen machen, weil die habe ich nämlich vorher schon untersucht. Und da schauen wir mal rein. So, das ist rot, das ist interessant. Hier haben wir ganz viel von verschiedenen Fasern, Würmchen oder wie auch immer sie aussehen. So, mal schauen, so hier. Diverse Materialien, die dort zu sehen sind. Hier natürlich nicht mehr steril gewesen, im Gegenteil, einige Edeka-Besucher hat diese Maske schon hinter sich. Wir wollen das Ganze auch noch einmal mit einer abschließend völlig eingeschweißten und neuen FFP2-Maske uns anschauen. So, ganz neu und absolut steril, wahrscheinlich auch wieder aus China stammend, aber das möchte ich jetzt nicht beschreien. Die meisten, also so viel kann ich sagen, die ist von einem Discounter. So. Und wenn ich sie denn aufkriege, haben wir dann auch gleich mal einen Überblick. Der Unterschied natürlich, nicht nur was die Sauberkeit zu benutzten Masken angeht, sondern auch andere Unterschiede bei eingeschweißten Originalmasken sind, dass diese sich häufig noch elektrisch aufgeladen haben durch die Plastikverpackung und die Reibung dort. So, dann haben wir das hier jetzt liegen, ganz frisch. Und wir gehen hier mal rein. Da haben wir die Fasern. So. Aha. Ganz viele Fasern, wie man sieht. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht auch eins von diesen besagten schwarzen Fasern vielleicht entdecken. Sieht im Moment nicht so aus. Vielleicht haben wir ja tatsächlich mal eine ganz sterile Maske erwischt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so spannend ist, sich einmal Stoff anzugucken oder in dem Fall natürlich Vlies. Gehen wir mal ein bisschen hier hin. Vielleicht ja doch. Darf nicht ganz. Na. Also hier haben wir tatsächlich völlig sterile Materialien. So. Einige Flecken. Das sind die Nähte, die wir gerade gesehen haben. Da ist also nichts Außergewöhnliches dabei. Auch das, würde ich sagen, gehört noch zur normalen Naht mit dazu. Tja, also in diesem Fall kann ich Ihnen sagen, das scheint eine wirklich sehr steril produzierte Maske zu sein. Und was das jetzt alles bedeutet, also sprich, woher kommen denn eigentlich diese Würmchen oder Fasern, die wir gesehen haben? Können Sie die eigentlich auch zu Hause sehen, wenn Sie sich solch ein gar nicht mal so teures, wie man vielleicht sieht, Mikroskop besorgen? Das erzählen wir Ihnen jetzt gleich wieder im Studio. Ich hoffe, Ihnen hat die kleine Marcel-Technik-Ecke Spaß gemacht. Und so viel kann ich Ihnen auch noch sagen. Als ich das Mikroskop ausprobiert habe, war ich selbst sehr erstaunt. Erstens, wie genau es ist und zweitens, was man denn dort alles sieht. Doch mehr dazu jetzt wieder bei Basta Berlin.
Also da waren wir tatsächlich am Anfang auch ganz schön überrascht. Mhm. Marcel hatte das Mikroskop also ausgepackt und vor der Aufzeichnung dieses kleinen Films schon mal seine eigene FFP2-Maske drunter gehalten. Mhm. Ich war gerade in unserem Speisesaal etwas essen Und da mag ich überhaupt keine Störungen. Er kam trotzdem, komm, ich würde dich nicht stören, wenn es nicht wichtig wäre.
Ja, gut. Wie gesagt, bei der FFP2-Maske, die mir selbst gehört, die haben Sie in dem kleinen Film dann auch schon gesehen. Da konnte man eben ganz viele Fasern erkennen, wie auch in dem Film, den Sie gerade gesehen haben. Die haben sich dann eben allerdings nicht bewegt. Auch mit Befeuchtung und allem möglichen. Ich habe da wirklich viel versucht gehabt im Vorfeld. Die Zeit hätten wir jetzt in dem Film auch gar nicht gehabt. Da hat sich da wirklich nicht so viel bewegt.
Er hat geträufelt, er hat gepustet, ja. Er hat gegossen, aber es passierte nicht.
Aber worum es sich da eben wirklich handelt, also was wir da gesehen haben, das haben wir dann mal genauer recherchiert.
Also es heißt, es könnte sich möglicherweise um kleine Würmchen handeln. Morgellons heißen sie. Das sollen also kleine Lebewesen sein, die unter der Haut leben und sich auch rauskratzen lassen können. Also. Ja, scheint aber nicht so zu stimmen. Tatsächlich sind Morgellons ein Synonym für eine selbstdiagnostizierte Hautkrankheit, die auch im Zusammenhang mit psychischen Störungen stehen kann.
Stehen kann, genau. Also die These lautet, man nimmt jetzt faserartiges Material, zum Beispiel mit einer Maske oder der Haut, auf. Eventuell ja in Form von Tierchen auch. Und die führen dann eben zu einer Hautkrankheit, die eben dann zu vermehrtem Kratzen führen kann. Ganz schön eklig übrigens. Der Begriff Morgellons, also damit ist übrigens eigentlich gar kein Tier bezeichnet. Der Begriff ist schon so um die 400 Jahre alt. Sie können auch mal googeln nach Morgellons. Da finden Sie häufig nur relativ eklige Bilder von Hautkrankheiten. Denn es handelt sich eigentlich dabei entweder um eine tatsächliche oder eingebildete Hautkrankheit, die entweder auf tatsächlich Wahnvorstellungen zurückzuführen ist oder auf ganz andere Erreger, eben zum Beispiel Pilze oder auch andere Parasiten.
Beantwortet jetzt aber noch nicht die Frage, was ist das eigentlich? Denn wir haben es ja auch gesehen. Was sind denn diese schwarzen Fäden? Und wieso bewegen die sich in manchen Videos sogar? Es sind ja Teststäbchen oder FFP2-Masken und die müssen doch eigentlich steril verpackt sein. Der TÜV Rheinland, der sagt ebenfalls, das Teststäbchen muss steril verpackt sein.
Steril verpackt, ja, steril hergestellt, aber nicht. Diese Teststäbchen und auch viele FFP2-Masken, die werden ja meist im Ausland und dann meist in China produziert. Und da ist es so, dass in diesen Fabriken und vor allem in den Maschinen, wo die hergestellt wurden, das sind Textilmaschinen, da liefen vorher auch mal, weiß ich nicht, ein Shirt oder wie auch immer. Auf jeden Fall können da auch andere Sachen schon mitproduziert worden sein. Dann ist die Luft dort alles andere als steril. Also da fegt alles Mögliche in so einer staubigen Fabrikluft durch die Gegend. Unter anderem auch Fasern von den Klamotten von Angestellten zum Beispiel, Haare, all das ist dann natürlich völlig möglich.
Es gab ja sogar mal das Video aus Indien oder Pakistan oder Bangladesch, genau wussten wir nie, wo es hergekommen ist, wo halt so die drei von der Tankstelle zusammen auf dem Boden saßen und dann diese Mund-Nasen-Schutze zusammengenäht haben.
Ja.
Sicherlich ein Extrembeispiel, aber das ist dann natürlich nicht in der Produktion steril. Steril wird das Stäbchen oder die FFP2-Maske aber dann gemacht, wenn sie nach der Produktion sterilisiert werden. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
Übrigens habe ich auch gesehen, dass eben meine benutzte Maske, die auch gar nicht so selten dann benutzt wurde, natürlich eben deutlich mehr von diesen Fasern hatte. Im Film konnten wir sogar kurz eine rote Faser entdecken. In einem anderen Film habe ich auch schon blaue gesehen. Mhm. Also allein das wäre für Tiere ja schon sehr merkwürdig. Und dass die sich bewegt haben, das ist, soweit wir das auch erklären und recherchieren können, konnten, auf die statische Aufladung damit zu erklären. Ich habe es im Film kurz angesprochen. Die sind ja original verpackt in diesen Folien. Damit entsteht Reibung und die laden sich auf. Und man kennt das ja auch von einem Luftballon. Wenn ich den jetzt hier zipp, zipp, zipp oder zipp, zipp, zipp und dann wandert der an der Decke so langsam ran. Luftzüge kann auch immer oder das Anhauchen auch immer eine Rolle spielen. Das ist bei den Fasern also auch überhaupt nichts Ungewöhnliches.
Dann heißt es noch, dass diese Tierchen auch gar nicht groß genug wären, um in die Haut einzudringen. Und wir haben das ja jetzt ja schon bei einer tausendfachen Vergrößerung gesehen. Außerdem bräuchten die Tierchen dann ja möglicherweise auch noch Luft zum Atmen. Wo gibt es keine Luft? Unter der Haut.
Ja, das Tragen von FFP-Masken, vor allem über längere Zeit und vor allem auch, wenn Feuchtigkeit mit im Spiel ist, da soll die Maske ja eigentlich eh nicht mehr getragen werden, aber sei es drum, kann übrigens sowieso zu Hautreizungen führen. Das kann man ganz häufig auch beobachten. Da ist auch mal von Pilz die Rede, je nachdem, wie lange denn tatsächlich so eine Maske getragen wird. Vielleicht muss ich meine doch mal auswechseln. Aber das kann man vermehrt beobachten. Aber auch das hat nichts mit diesen Fasern zu tun, sondern tatsächlich auch von Verschmutzungen oder generell von einer Hautunverträglichkeit. Auch das gibt es natürlich. die Einnahme oder die Aufnahme von solchen Mini-Fasern, wie wir sie jetzt gesehen haben, ist auch gar nicht gefährlich. Sowas nimmt man dauernd auch über die Schleimhäute auf und dann wird das auch über die Schleimhäute wieder abgesondert.
Was uns hingegen schon überrascht hat, war, dass diese Fabriken dann offensichtlich nicht so steril sind und dass solche Sachen da eingetragen werden. Aber gut, es ist halt auch keine Chipfabrik oder ähnliches. Mhm. Und danach wird es eben sterilisiert. Danach wird es sterilisiert und das bringt uns dann eben zur nächsten Frage und das ging eben auch überall rum. Mhm. Kann es möglicherweise sein, dass die Mittel, die dafür verwendet werden, krebserregend sind?
Auch das können wir nach unseren Recherchen verneinen. Also Moment, es gibt zwei gängige Sterilisationsverfahren und eine davon, die findet mit dem Gasethylenoxid statt. Das heißt, die Sachen werden mit diesem Gas bedampft. So, und darum geht's jetzt. Die liegt also im Fokus, diese Methode. Denn dieses Ethylenoxid, das soll eben in hohen Mengen krebserregend sein. Das stimmt, das ist völlig richtig, aber eben nicht in so wirklich kleinen, geringen Mengen, wie man das zum Beispiel auf einem Teststäbchen dann findet. Also wenn man jetzt beispielsweise sind an der Tankstelle und sie riechen da relativ viel an so einer Tankstelle, wenn sie gerade tanken. Diese Menge, die sie da aufnehmen, ist krebserregender, als das eben in dem Fall dort bei den Teststäbchen ist.
Und dieses Ethylenoxid, was da häufig auch beschrieben wurde, das ist auch keine neue Erfindung. Das wurde auch nicht mit dem Coronavirus erfunden, sondern ist schon viele Jahrzehnte alt. Diese Verfahren werden auch angewendet bei Kathetern, bei Spritzen und bei Binden, bei viel medizinischem Material. Auf Beipackzetteln von FFP-Masken kann man dann auch noch den Hinweis finden, dass dort Polypropylen oder Ethylenvinylacetat enthalten ist. Das ist nach Auskunft auch in diesen Mengen toxikologisch nicht bedenklich. Das jedenfalls sind jetzt mal so unsere Erkenntnisse. Sie haben da jetzt nichts Bahnbrechendes gehört, aber wir schauen uns das halt an und bewerten dann aus unserer Sicht auch, wie glaubwürdig das ist, was wir da so zu finden. Und in diesem Fall sagen wir erstmal, aus unserer Sicht keine extreme Gefahr.
Und wenn Sie da draußen vielleicht sagen, Moment mal, aber ich bin Mediziner und ich finde diese Konzentration von diesen Stoffen bei der Sterilisation schon bedenklich und habe da auch noch mal andere Daten, sehr gerne her damit. basterberlin@snanews.de. Also alles, was zur Recherche beiträgt, ist genau. Herzlich willkommen.
Gerade wenn man ja dann auch sehr, sehr häufig testet. Beispielsweise mehrfach die Woche.
Ja, und da blicken wir jetzt wieder nach Corona-Deutschland. Herrlich. Testen, testen, testen. Das war ja die Strategie auch schon in der ersten Corona-Welle, vor einem Jahr ziemlich genau, ein Jahr, drei Wochen oder irgendwie sowas. Da gab es ja diesen berühmten Drosten-Test, der uns helfen sollte. Die weltweite Pandemie musste eben vor der eigenen Haustür dann mit dem Drosten-Test und anderen beendet werden. Entwickelt wurde der PCR-Test ja dann bereits Anfang Januar 2020, noch bevor SARS-CoV-2 überhaupt durch die Welt ging und bevor SARS-CoV-2 auch SARS-CoV-2 hieß.
Ja, es gab schon einen SARS-CoV-2-Test, bevor SARS-CoV-2 existierte. Das ging aber wirklich flott. Damals ging es natürlich um den PCR-Test. Und dieser PCR-Test, dieser Labortest, der wird heute als Goldstandard bezeichnet. Kleiner Witz am Rande, der Goldstandard wurde in den Vereinigten Staaten 1933 abgeschafft. Der Goldstandard bei allen anderen Währungen, der wurde ebenfalls spätestens in den 70er Jahren abgeschafft. Nichtsdestotrotz, der PCR-Test ist der Goldstandard.
Ja, und auch ungefähr genauso in die Jahre gekommen, möglicherweise. Schauen wir mal in den vergangenen 12 Monaten, da hat der Wert des PCR-Tests ja auch ordentlich geschwankt. Also vor einem Jahr, da hatten wir rund 386.000 PCR-Tests pro Woche. Im Oktober dann 1,6 Millionen PCR-Tests pro Woche. Im Februar ging die Zahl dann wieder zurück. Da wurde ungefähr 1 Million Mal PCR getestet. Jetzt geht's wieder rauf.
Ja, 1,3 Millionen und die neuen Zahlen wird das RKI dann am heutigen Mittwochabend dann auch verkünden. Aber das Spannende daran ist ja, damit einhergeht auch jede Menge Kritik. Und zwar von beiden Seiten. Also die eine Seite befürchtet, das sind also die eher kritisch eingestellten Menschen zu diesem Test, durch die Anzahl der Tests können wir ja dann auch die Anzahl der positiven Tests beeinflussen. Mhm. Die Kritiker, die sprechen also von einer Testpandemie, was explizit auch dann und vor allem auch dann gilt, wenn die CT-Werte besonders hoch sind und man sie trotzdem als positiv klassifiziert. Mhm. Das wäre dann also so die Aussage, dass die Pandemie auch künstlich am Leben gehalten werden könnte.
Mhm. Dann gibt es natürlich auch die Befürworter, die Tests, und die verzweifeln quasi wirklich am Testrückgang, den wir da zwischenzeitlich gesehen haben. Die Testkapazität in Deutschland, die beträgt zumindest theoretisch 2,3 Millionen pro Woche. Wir könnten also, so die Befürworter, viel mehr testen und da eben auch eine Dunkelziffer in der Bevölkerung beleuchten. Und dafür könnten wir dann eben auch, oder damit könnten wir dann auch Infektionsketten durchbrechen, so die Gegenargumentation.
Das also schon mal so ein erster Eindruck zum Thema Testen und Inzidenzen und den Zusammenhang, den man da vielleicht herstellen kann. Und wir kommen jetzt zu diesem Ding, worum es jetzt geht. Also das Testen in Deutschland wird ganz andere Ausmaße annehmen. Mhm. Es könnte ja tatsächlich sein, dass wir in den Bereich von Milliardentests gehen. Milliardentests, die in Deutschland gemacht werden. Und wir sind dann abgewichen vom Goldstandard und wir machen jetzt den Müllstandard.
Ja, Müllstandard deswegen, weil, naja, diese ganze kommende Test Orgie, die wird Unmengen von Müll produzieren. Und zwar Müll, der nicht recycelt werden kann. Und ob die Schnelltests übrigens auch generell in Sachen Wirksamkeit für den Müll sind, das wird sich dann jetzt noch herausstellen.
Testen soll so selbstverständlich werden wie Zähneputzen. Das hat man oft gehört und so ist es auch oft zu lesen. Na, das wäre ja mal was. Also wirklich ganz feine Geschichte. Hier kommt jetzt mal ein kleiner Auszug aus Corona-Deutschland mit ausgewählten Bundesländern und ausgewählten Maßnahmen. Los geht's in Rheinland-Pfalz.
So ist es. Rheinland-Pfalz. Schnelltests für Schüler. Dafür wurden bereits 4,5 Millionen Schnelltests beschafft. Hat 20 Millionen Euro gekostet. Soll im April starten. Die Schüler dürfen die Tests aber jetzt eben nicht wie Zähneputzen zu Hause machen, sondern unter Aufsicht des Lehrers in der Schule. Das hat natürlich den Vorteil, dass ein positives Ergebnis dann auch eben nicht verschwiegen werden kann. Der Nachteil könnte aber eben sein, erstens Gruppenzwang, das ist das eine. Außerdem bekommen natürlich auch Mitschüler mit, wenn ein anderer dann einen positiven Test hat. Und das kann natürlich auch zu Panik oder auch vor allem zu einem ausgrenzenden Verhalten der Person gegenüber führen.
Joppa, solchen Clown. Joppa, solchen Clown.
Ja, ja, genau.
Du bist das Virus, du bringst meine Oma um.
Ja.
Mhm. Dazu gleich mehr.
Grüße an die Welt.
Berlin. Aus Verkäufern im Klamottenladen werden Pfleger. Jedenfalls, was die Testpflicht angeht. Denn sie müssen sich einmal pro Woche schnell testen lassen. So steht es in der Infektionsschutzverordnung des Landes Berlins, Punkt 6a. Ich zitiere, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder Gästen sind verpflichtet, das Angebot wahrzunehmen.
Mhm.
Was ist denn das für ein Angebot, das verpflichtend anzunehmen ist? Kenne ich sonst nur vom Impfangebot.
Ja, die Berliner Verordnung von Michael Müller und Co., die hat noch ein ganz besonderes Schmankerl quasi dabei. Wenn in Innenräumen mehr als 5 Personen zur gleichen Zeit zusammenkommen, dann brauchen die auch alle einen negativen Test. Für spontane natürlich Versammlungen relativ schwierig. Gilt übrigens auch bei Parteiversammlungen.
Wow, was für eine Idee. Da freue ich mich ja schon auf die nächste Parteiversammlung von Die Basis oder Team Freiheit in Berlin. Und Dr. Füllmich kontrolliert dann vorher mal die Testergebnisse.
Ja, gut. Wir machen aber mal weiter in Tübingen mit ihrem Freund Boris Palmer. Dieser grüne Rebell aus Baden-Württemberg, der hat ja alles auf den Kopf gestellt. Ganz besonderer Sonderweg, den er da eingeschlagen hat. Gemeinsam mit der Notärztin Lisa Federle vom Roten Kreuz. Da hat er ja dieses Tübinger Tagesticket erfunden. Also das heißt, an 9 Orten in der Stadt, da können sich Shoppingwillige auch außerhalb von Tübingen dann einfinden, lassen sich schnell testen und bekommen dann eben diesen Tagesticketpass. Und damit können sie dann eben in die einzelnen Klamottenläden oder zum Beispiel auch ein Restaurant kann dann besucht werden.
Ein Restaurant? Hold my beer. Sowas gibt's noch? Das klingt ja wirklich Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Naja, also wir wissen ja, dass weder Herr Joppa noch ich bislang diesen tiefen Rachenabstrich gehabt haben und uns da auch nicht besonders drum reißen. Wir wollen das eigentlich nicht machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau läuft das eigentlich ab da im Tübinger Tagesticket? Und ich würde vorschlagen, wir schauen es mal die Chefin persönlich an. Dr. Lisa Federle, Pandemiebeauftragte der Stadt Tübingen und in mancher Augen schon so eine Art Retter des Einzelhandels in Deutschland.
So sieht der aus. Jetzt mache ich diesen Test mal an mir. Den kann ich locker an mir machen. Kinder sagen, das kitzelt nur. Also man sieht, der geht nicht mehr so tief in die Nase. Ich muss an beiden Seiten 5-mal drehen.
Nur ein Kitzeln in der Nase, 15 Minuten warten auf das Ergebnis und dann kann es auch schon losgehen mit dem Shopping-Abenteuer. Klasse. Wobei beim Shoppen natürlich trotzdem eine Maske getragen werden muss und auch nur begrenzt Menschen in die Geschäfte gehen dürfen. Also eigentlich so wie vorher. Ticket immer griffbereit.
Ticket immer griffbereit, in ausgedruckter Form. Jedenfalls war das lange Zeit so, aber man arbeitet natürlich an einer neuen Lösung.
Ja, toll.
Wie kann man denn diesen ganzen Papierwust begegnen und wie kann man das noch fälschungssicherer machen? Ja, das Papierticket wird also abgelöst und stattdessen gibt es, und das ist kein Scherz, es ist nicht hier, es ist hier, es ist ein Armband mit einem QR-Code und den kann dann jeder Shopbetreiber auslesen. Mhm. Reingehen, dann macht's da Klick und dann wissen wir, das ist ein aktuelles Tübinger Tagesticket. Ja, theoretisch kann es dann ja möglicherweise auch ausgewertet werden. Und dann weiß man genau, wer wann wo gewesen ist. So geht das schon mal, es ist schon fortschrittlich, aber ich finde, praktischer wäre es eigentlich, wenn es noch digitaler werden würde.
Ja, das hast du richtig erkannt. Praktischer wäre es natürlich. Und das kann auch genauso kommen. Also wir haben ja schon darüber berichtet, dieser europäische Impfpass, der ist angekündigt. Und wenn die EU tatsächlich einmal mal irgendwas auf die Kette kriegt, dann soll der schon ab Juni tatsächlich der neue Goldstandard werden. Und da sollen eben nicht nur Impfungen oder überstandene Infektionen eingetragen werden, sondern auch die Tests.
Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden uns wirklich so oft testen lassen, wie es von uns gewünscht wird. Da wäre ja dieser Impfpass sehr schnell so eine Art Impfbuch und eine Impfenzyklopädie. Das geht natürlich nicht. Darum brauchen wir auch da elektronische Lösungen. Und dann kann auf diesem europäischen Impfpass möglicherweise auch die ganze Testgeschichte gespeichert werden. Alles an einem Ort. Also wenn Sie jetzt meinen, das wäre Zukunftsmusik, weit gefehlt. Für uns klingt das nach der Realität, mit der wir sehr bald zu rechnen haben.
Und das muss gar nicht von europäischer Ebene kommen. Könnte ja auch fantastischerweise von dem fantastischen Smudo kommen. Sie erinnern sich, wir berichteten bereits darüber, die Luca-App. Die verbreitet sich quasi exponentiell gerade. Baden-Württemberg und Thüringen, die nutzen die Luca-App bereits. In Berlin, da soll das ebenfalls so sein. Mecklenburg-Vorpommern, Nutzervertrag unterschrieben. Brandenburg, Nutzervertrag unterschrieben.
Und das Beste ist, wir haben jetzt auch schon die ersten Zahlen, was das eigentlich kosten könnte. Also behalten Sie gerne auch die andere App im Kopf, also die Corona-Warn-App. Jetzt kommen wir aber mal erstmal zur Luca-App und zu den Zahlen, die uns vorliegen. Also Brandenburg soll bei diesem Nutzervertrag 990.000 Euro gezahlt haben. Mecklenburg-Vorpommern 440.000 Euro. Das sind aber beides Bundesländer mit relativ wenig Einwohnern. Das Beste ist, wir haben ja noch viel mehr Bundesländer. Niedersachsen gibt Kosten von 3 Millionen Euro an. Und jetzt warten Sie mal ab, was passiert, wenn dann auch noch Nordrhein-Westfalen und Bayern dazukommen. Also die Bundesländer, die alleine schon 30 Millionen Einwohner haben. Und diese Nutzungsgebühren, die sind übrigens genau gültig für ein Jahr.
Ach, wie praktisch.
Ein Jahr Luca-App nutzen sind also diese Kosten. Und ich will jetzt nicht genau vorgreifen auf die Verhandlungen, die jetzt noch kommen. Das würde mir gar nicht zustehen. Aber wenn pro Jahr Nutzungsgebühren von beispielsweise 30 Millionen Euro zusammenkommen und das wieder erneuert werden muss und die Pandemie uns noch jahrelang beschäftigt und wir auch jahrelang noch diese Luca-App benutzen müssen, 30 Millionen im Jahr. Na, da würde ich doch mal sagen, der fantastische Smudo hat nicht nur seinen persönlichen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus hingelegt, sondern er hat auch noch ein fantastisch lukratives Geschäftsmodell entwickelt.
Ein fantastischer Beitrag für sein Portemonnaie. So ist es. Aber was hat denn das Ganze jetzt mit den Schnelltests zu tun? Ich würde sagen...
Ich Schnappatmung, wenn du hier wieder auf
Kapitalismuskritiker.
Ja. Ja, zur Wahrheit gehört aber auch, wenn die Luca-App uns rettet, dann macht man eine Kosten-Nutzen-Rechnung und dann hat er Milliarden gespart mit seiner Luca-App. Also das sei nun mal so am Rande. Ja, aber wir kommen noch zu mehr Fantasien, die mit dem Ding zusammenhängen.
Genau, also was hat das jetzt mit den Schnelltests zu tun? Eine ganze Menge, denn da müssen wir mal im Großen und Ganzen denken. Nach unseren Informationen hat die deutliche Mehrheit der Bundesländer zumindest Verhandlungen mit Luca aufgenommen. Wir gehen mal davon aus, dass alle Bundesländer nachher ja, die App nutzen werden. Und dann eben sind auch in allen Ländern die Gesundheitsämter daran angeschlossen. Und dann haben wir ja quasi eine private, quasi staatliche App mit der Luca-App.
Und es wird bereits daran gearbeitet, Testergebnisse in die Luca-App einzupflegen. Und wenn wir das mal weiterdenken, dann wage ich heute eine Vorhersage. Die Luca-App wird noch in diesem Jahr eine Art Ticket für Besuche im Einzelhandel werden. Sie wird die Tests selber verzeichnen und möglicherweise sogar als Testbericht die Berechtigung dienen. Das bedeutet, Sie gehen dann zur Teststelle mit Ihrer Luca-App. Sie scannen sich dort ein. Die Luca-App gibt Sie frei, dass Sie testberechtigt sind. Dann wird der Test gemacht und dann wieder direkt eingepflegt in diese Luca-App. Darauf läuft es aus meiner Sicht hinaus. Bei Bedarf kann das Gesundheitsamt natürlich dann auch ihre ganzen Daten auslesen. Das bedeutet,
da braucht es aber zumindest nach jetzigen Aussagen eine Zustimmung des Nutzers.
Richtig. Das bedeutet, das Gesundheitsamt kann dann also sehen, wann wurde der Mensch getestet, wo wurde er getestet, welches Geschäft hat er besucht, zu welcher Uhrzeit, welchen Biergarten hat er besucht, mit wem ist er da gewesen und zu welcher Uhrzeit. Das ist ja die Vision, die Smudo im Fernsehen schon mal angedeutet hatte. Das ist auch exakt die Vision, die wir hier vor 3 oder 4 Folgen bereits auf den Tisch gelegt haben. Und es deutet immer mehr darauf hin, dass genau das die Vision für die kommenden Monate ist.
Ja, so ist es. Es gibt noch eine Sache, die jetzt offen ist. Also wie ist das mit den Leuten, die zum Beispiel keine Luca-App wollen oder eben auch nicht nutzen können? Auch mit den Leuten, die keine Schnelltests nutzen wollen. Es gibt ja die Testoffensive im Land, die ist jetzt gerade nochmal gestartet und die wird sich ordentlich und massiv ausbauen. Also die Linke, die fordert nämlich zum Beispiel schon, dass es eine Testpflicht für alle Arbeitgeber geben soll. Übrigens gibt es auch Stimmen seitens dieser Partei, dass am besten sich jeder morgens vor der Arbeit testen lässt. Dann mit dem Heimtest natürlich. Die Landesregierung von Baden-Württemberg, die plant eine Testpflicht für Schüler. Generell. Am Präsenzunterricht dürfen dann eben nur Schüler teilnehmen, die sich testen lassen. Völlig freiwillig natürlich.
Und welche Konsequenzen das haben kann, die Schnelltesterei in Schulen, das haben wir an einem Wiener Beispiel verdeutlicht. Das machen wir jetzt. Also, wir wissen ja, Österreich sieht sich als europäischer Schnelltestmeister. Mhm. Da werden in der Woche 4 Millionen Tests gemacht, 9 Millionen Einwohner. Aus deutscher Sicht sage ich, da geht noch mehr. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, da noch mehr drauf zu satteln. Aber für Österreich auf jeden Fall schon mal ein echter Wert und sind ja sowieso Vorreiter bei diesen Schnelltests. Ja. Darunter sind natürlich auch viele Schülerinnen und Schüler, unter anderem in Wien. Und hier kommt ein Ergebnis, das wir Ihnen mitgebracht haben. 62 Volksschüler sind positiv getestet. Das bedeutet auch 62 Mal Sorge, 62 Mal vielleicht auch Panik, 62 Mal auch Elternteile, die sich jetzt Sorgen machen. Mhm. Und vielleicht müssen sie sogar Angst haben, dass die Kinder sie jetzt ins Grab bringen.
Schöne Grüße an die Welt.
Und schöne Grüße an die Spiegel-Leser und auch an die Redaktion vom Spiegel. Denn genau so eine Schlagzeile gab es ja im Spiegel. Auch, ja. Wir haben sie mal rausgeholt. Also vergangene Woche hat der Spiegel da getitelt. Corona-Mutante in Kitas und Schulen. Kinder werden zur Gefahr für ihre Eltern. Mhm. Das wollen wir Ihnen jetzt nochmal zeigen. Da ist es. Ups, was ist denn da passiert? Die Überschrift wurde ja geändert. Mhm. Original, Kinder werden zur Gefahr für ihre Eltern. Jetzt passt gut auf euch und eure Kinder auf. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Ach so, ja. Hm. Aber zurück nach Wien. Also wie gesagt, es waren 62 Kinder positiv schnell getestet. Hm. Alle mussten dann anschließend einen PCR-Test machen. Das Ergebnis, Moment, ich schaue gerade nach, ist ein bisschen kompliziert. Kein Kind war positiv. Also alle Schnelltests waren falsch, beziehungsweise konnten mit dem Goldstandard-PCR-Test nicht bestätigt werden.
Wir haben also 100% falsche Tests an einer Wiener Schule. Mhm. Viele dieser Familien dürften sich ja tatsächlich Sorgen gemacht haben. Ja. Das kann schon passieren. Und es geht aber nicht bloß um Schulen, es geht nicht bloß um Sorgen, es geht nicht nur um Familien. Es geht ja auch noch darum, dass dieser Test als Einreisedokument gelten soll. Mhm. Also stellen wir uns das mal vor. Nach Deutschland, in mein Vaterland, mit meiner Staatsbürgerschaft, kann ich nur noch einreisen, wenn ich ein negatives Testergebnis habe. Mhm. Wenn mein Schnelltest aber positiv ist, dann muss ich im Urlaubsland bleiben und darf nicht zurück in mein Heimatland.
Wir reden hier also nicht nur über Angst und Sorge, wir reden hier auch über Tausende von Euro, die eventuell ja auf einen zukommen, nämlich dann, wenn die Urlauber ja sich zum Beispiel noch in Quarantäne begeben müssen, länger dann dort vor Ort bleiben müssen. Und dann ist auch die Frage, wie genau läuft denn das eigentlich ab? Also sprich, Pärchen lässt sich testen, sie negativ, er positiv. Fliegt sie dann nach Hause oder muss er dann alleine da vor Ort bleiben? Auch die Frage ist, was hält denn eigentlich der Arbeitgeber dann davon? Wer trägt auch die Kosten, wenn jetzt zum Beispiel mal ein falsch positiver Schnelltest darunter war?
Zum Urlaub nachher noch einmal mehr. Erstmal müssen wir mal klären, was es jetzt genau mit diesen Tests auf sich hat. Oh, und da gibt es unglaublich viele unterschiedliche Tests. Also erstmal der wichtige Unterschied. Es gibt den Selbsttest, den wir an uns selber durchführen können, der im Supermarkt verkauft wird oder auch in der Drogerie. Und den können wir dann selbst anwenden.
Ja. Moment, das ist der, den ich in dem kleinen Filmchen verwendet habe.
Hast du den eigentlich ausgepackt oder kann ich den jetzt machen?
Den habe ich ausgepackt. Du kannst du auch machen, aber das wird dir nichts bringen, weil das Stäbchen ist nicht mehr ganz fresh.
Und weil er dann sicherlich auch negativ ist. Bei Absolut. Meiner gesundheitlichen Lage gehe ich doch davon aus, dass er das ist.
Oder falsch positiv.
Das also Selbsttests. Und dann haben wir noch die Schnelltests. Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Also wir haben die Schnelltests mit dem tiefen Einführen in die Nase. Das wird dann von Dritten gemacht. Dann gibt es aber eben auch noch das, was wir in Tübingen gesehen haben. Das bedeutet ebenfalls von einem Dritten in der entsprechenden Schutzausrüstung wird er im vorderen Nasenbereich gemacht. Und dann haben wir auch noch weitere Kuriositäten.
Es gibt auch noch den Spucktest. Und als besonderes Schmankerl, über das Sie vielleicht noch ein bisschen schmunzeln können, hier noch Infos.
Im Mundraum oder im Nasenraum das entsprechend oder es wird ja dann auch Speicheltest anderes geben, das entsprechend oder diesen Lutschertest, also wo man eine Zeit lang auf etwas, Sie wissen, was ich meine, rumlutscht.
Also spucken, lutschen, tief reinschieben, vorne leicht penetrieren. Also das ist natürlich alles auf dem Markt, finde ich ganz fantastisch. Und hier kommt jetzt mal eine Liste der in Deutschland zugelassenen Antigen-Schnelltests. Das sind 25 Stück.
Also 25 Stück Schnelltests, die wir selber anwenden können. Aber hier kommt eine andere Liste von Tests und die sind die Tests, die zur professionellen Anwendung zugelassen sind. Dabei handelt es sich um 252 Stück. Mhm. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet hier also 252 Antigen-Schnelltests zur professionellen Verwendung auf. Da ist natürlich die Frage, wie gut sind die eigentlich? Und da ist in der Tabelle ebenfalls abgetragen, in welche Intervalle es da gibt. Nach Sensitivität und Spezifität sortiert. Und dieses Intervall kann 85,5 bis 95,5 sein oder da steht dann beispielsweise auch 98 bis 99,8.
Aber die Frage ist, woher stammen denn jetzt eigentlich diese Angaben? Haben jetzt deutsche Behörden 252 Tests alle da nochmal untersucht?
Nein, das haben sie nicht getan.
Richtig. Also oben steht über der Liste alle Daten gemäß Übermittlung des Herstellers. Also das sind nicht die Daten, die irgendwo da groß in der Forschung waren. Das sind Daten, die die Hersteller in ihren eigenen Versuchen erhoben haben. Ähnlich vielleicht wie beim Impfstoff. Und manche Tests, die haben noch einen kleinen Vermerk, evaluiert des Paul-Ehrlich-Instituts. Erinnert auch ein bisschen an Impfstoff.
Das Paul-Ehrlich-Institut, also eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums, ist hier offensichtlich zuständig. Das bedeutet, das Paul-Ehrlich-Institut ist nicht nur damit beschäftigt, derzeit den Impftoten nachzuspüren oder den Menschen, die möglicherweise im Zusammenhang mit einer Impfung verstorben sind. Das heißt, das Paul-Ehrlich-Institut monitort nicht nur die über 13 Millionen Impfungen, die wir bislang schon gemacht haben. Nein, mit seinen 793 Mitarbeitern ist das Paul-Ehrlich-Institut auch noch dafür zuständig, diese 252 Schnelltests zu prüfen und zu kontrollieren. Da kann ich ja nur eins sagen. Endlich meine Behörde so richtig ranklotzt.
Ja. Respekt, ganz definitiv. Und jetzt nochmal ein Praxisbeispiel aus dem Hause Robert-Koch-Institut. Angenommen wird hier eine Sensitivität von 80% und Spezifität von 98%. Auf der linken Seite, da haben wir die Annahme, dass 5 von 10.000 Menschen infiziert sind. Dann werden 10.000 Tests durchgeführt. Und wie ist jetzt das Ergebnis des Robert-Koch-Instituts?
Wir orientieren uns an dieser Übersichtsgrafik und wir erkennen sofort, 204 Menschen werden einen positiven Schnelltest bekommen. Und 200 davon sind falsch positiv. 2%, also 2% der Menschen, die ja mitmachen, erhalten einen falsch positiven Test. Und wir können uns das ja mal vorstellen, was das jetzt bedeutet für unseren Urlaub. Also stellen Sie mal vor, Sie wollen jetzt von Spanien oder Griechenland nach Hause fliegen und ausgerechnet Sie sind dann unter den 2% falsch positiven Test. Richtig dumm gelaufen. Da müssen Sie beispielsweise auf den PCR-Test warten. Der kann ja auch vielleicht erst am nächsten Tag fertig sein. Dann müssen Sie in ein Quarantänehotel, Sie müssen den Flug umbuchen, Sie müssen entscheiden, ob Ihre Frau nach Hause fliegt oder Ihre Kinder oder ob die alle da bleiben. Und dann kann man sagen, das betrifft jetzt vielleicht Sie und Sie haben richtig Pech gehabt. Aber was ist denn eigentlich, wenn zum Beispiel 5 Millionen Deutsche dann doch ins Ausland reisen? Wissen Sie, wie viele Menschen dann von sowas betroffen sind?
Ja.
100.000. 100.000.
Absolut. Und wir haben uns jetzt quasi die nochmal die Produktbeschreibung des Anbieters angeschaut. In unserem Fall ist das gewesen Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH aus Jena in Deutschland. Auf 39 Seiten, da erklärt der Hersteller auf Englisch, wie das Virus sich im Körper entwickelt und wann man genau eigentlich mit diesem Schnelltest testen sollte. Der Titel des Skripts lautet, den richtigen Test zur richtigen Zeit machen. Und am Tag 0, da erfolgt in der Grafik dann eben die Infektion. Inkubationszeit dauert dann mehrere Tage. Laut RKI im Median so 5 bis 6 Tage. Und so zeigt es dann eben auch der Hersteller in seiner Grafik.
Also wir nehmen die Grafik hier mal vor. Das Virus vermehrt sich dann und das ist hier in der Grafik mit der gelben Kurve eingezeichnet. Einen Tag später kommen dann die Symptome. Mit Symptombeginn bildet der Körper dann die Antigene gegen das SARS-CoV-2-Virus. Die Antigene, die sind hier grün dargestellt und die nehmen in der ersten Woche nach Symptombeginn zu. Marcel, was bedeutet diese Grafik jetzt für unseren Schnelltest?
Der Schnelltest findet nur symptomatische Erkrankungen.
Punkt. Das lassen wir jetzt mal kurz stehen und wirken. Der Hersteller zeigt hier also, dass symptomatische Patienten das Antigen ausbilden. Der Antigen-Schnelltest findet Antigene. Und da gibt es ja noch einen wichtigen anderen Punkt. Wie viele Antigene müssen denn eigentlich vorliegen, damit der Schnelltest das auch findet? Also wenn wir hier am Anfang der Kurve sind, wo ist denn die Grenze dieses Antigen-Schnelltests? Also zum Beispiel schon am ersten Tag, am zweiten Tag oder dann erst, wenn die Last besonders hoch ist. Funktioniert er zu Beginn der Kurve oder erst, wenn wir oben angekommen sind?
Ja, also der Antigen-Schnelltest findet symptomatische Covid-19-Patienten. Das ist jetzt erstmal ein Brett, muss man ganz klar sagen. Denn symptomatische Patienten, die sollen doch eigentlich ohnehin mit einem PCR-Test getestet werden. Und wer Symptome hat, der gehört eigentlich eh ins Bett.
Heißt das, wir können uns den Antigen-Schnelltest jetzt komplett sparen?
Wenn wir diese Grafik von gerade nehmen, ja. Und wenn wir uns die Lebenssituation der Menschen anschauen, da könnte sich das vielleicht noch mal ändern. Denn es könnte ja sein, dass Menschen zum Beispiel aus Pflichtgefühl zur Arbeit gehen, obwohl sie eigentlich ins Bett gehören. Es könnte sein, dass Eltern ihre Kinder zur Schule schicken, obwohl die gesagt haben, mir geht's heute aber nicht ganz so gut. Oder nach Deutschland zurück wollen aus dem Urlaub und die Symptome halt deswegen verschweigen. In diesen Fällen, da kann eben ein verpflichteter Schnelltest symptomatische Menschen finden, theoretisch.
Aber was ist denn eigentlich... Aber
damit werden ja auch extrem viele Menschen einfach unter Generalverdacht gestellt, ne? Ist ja einfach so. Also wir müssen jetzt alle testen, weil wir nehmen potenziell erstmal alle von allen an, dass sie betrügen und eigentlich Symptome haben. So überspitzt formuliert. Lass ich auch mal so stehen.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Aber was ist denn eigentlich mit den asymptomatischen? Also asymptomatische Infektionen, da gibt es draußen schon Stresspickel, glaube ich. Also denen, die das Virus haben, es vermehrt sich, aber sie merken es nicht.
Naja, also genau das ist ja die Gretchenfrage jetzt. Denn die asymptomatischen müssten ja ebenfalls Antigene ausbilden, sonst würden sie ja mit diesem Schnelltest dann überhaupt nichts finden. Laut Robert-Koch-Institut spielen asymptomatische aber eine völlig untergeordnete Rolle in dieser Pandemie. Das RKI hat vielmehr ja die präsymptomatischen im Auge, also die, die jetzt noch keine Symptome haben, aber die möglicherweise in wenigen Tagen entwickeln werden. Und dann ist die Frage, haben die präsymptomatischen bereits Antigene gebildet? Die Grafik des Herstellers spricht dagegen.
Was können die Schnelltests? Genau dieser Frage ist auch die Cochrane Collaboration zusammengekommen. Und sie hat vor rund 9 Tagen eine Übersichtsstudie veröffentlicht. Es ist eine Meta-Untersuchung aus 64 Studien. Das heißt, man hat sich angeschaut, welche Studien liegen denn davor und welches Fazit ziehen wir aus diesen 64 Studien. Wichtiger Hinweis, diese Daten stammen vom Sommer, Spätsommer vergangenen Jahres. Das heißt, quasi Einsendeschluss war 30. September. Die aktuellen Schnelltests oder die aktuellen Kampagnen können da also nicht berücksichtigt worden sein. Hier das Fazit der Erstautorin Jacqueline Deins. Unsere Übersichtsarbeit zeigt, dass einige Antigen-Tests nützlich sein können, wenn bei Menschen mit Symptomen ein Verdacht auf Covid-19 besteht. Diese Tests scheinen bei Menschen, die keine Symptome von Covid-19 haben, nicht so gut zu funktionieren. Nicht so, das ist so eine Drosten-Aussage. Ja. Es scheint so zu sein, dass sie nicht so gut funktionieren. Nicht
so gut.
Aber vielleicht ganz gut funktionieren, wenn jemand vor dir steht und dir ins Gesicht hustet und Atemnot hat. Dann schon.
Könnte sein. Ja, also Cochrane spricht außerdem davon, dass nur ein sehr kleiner Teil der kommerziell erhältlichen Tests überhaupt den Mindeststandards der WHO genügen würde.
Also das war jetzt schon mal ein flockiger Überblick über Antigen-Schnelltests. Da wird noch viel drüber zu sprechen sein und wir werden da auch weitere Daten beobachten. Beispielsweise heißt es aus Tübingen, 30.000 Antigen-Schnelltests wurden durchgeführt und 46 Menschen waren dann positiv.
Inzidenz steigt in Tübingen auch wieder.
Naja, lass mich ausreden, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. 30.000 wurden getestet und 46 waren positiv. Selbst wenn die alle falsch positiv sind, wären das viel weniger als in unserem Robert-Koch-Beispiel. Mhm. Denn da hatten wir 10.000 und da müssten es ja schon 600 falsch positive sein. Sehen Sie, also die Wissenschaft ist noch nicht ganz durch, auch unsere noch nicht. Wir behalten das im Auge und wollten jetzt aber das auch nicht zu kleinreden und nicht nur in Bausch und Bogen verdammen. Hm. Also
Testwelle, auf jeden Fall.
Testwelle kann man wohl sagen. Und es scheint eine Testwelle zu sein, der wir uns gar nicht entziehen können. Mhm. Also egal, was wir machen, es wird ja möglicherweise mit Testung zusammenhängen. Also Testung im Urlaub, Testung beim Einkaufen, möglicherweise Testung, wenn wir auf die Arbeit kommen. Wenn das wirklich so kommt, dann wird es ja eigentlich kaum noch eine normale Tätigkeit ohne eine Testung geben.
Doch, mit Impfung.
Ja.
Und aber zur Impfung darfst du auch nur getestet. Ist halt
absolut. Und mit Maske und so weiter. Schön.
Gut, also klar ist auf jeden Fall, und das können wir definitiv zur aktuellen Situation festhalten, auch mit Blick auf den Sommer. Die Bundesregierung, die möchte uns nicht urlauben lassen, also nur sehr ungern. Und wenn, möchte sie uns das so schwer wie möglich machen. Und naja, Benjamin und ich, wir planen ja in diesem Jahr selbst Urlaub, also sprich aus journalistischen und privaten Gründen haben wir da jetzt mal ein bisschen recherchiert. Du willst Anfang Juni in Urlaub, bei mir ist es Ende Mai. Und genau deswegen haben wir uns auch mit dem Thema noch mal ein bisschen eingehender auseinandergesetzt.
Genau, Herr Jopper möchte Ende Mai auf Rhodos heiraten. Möglicherweise werde ich auch auf Rhodos urlauben. Also ich weiß nicht, ob die Insel groß genug ist für zwei von uns.
Oha.
Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Also man braucht einen negativen PCR-Test bei der Einreise nach Griechenland und auch in viele andere Länder. Dann braucht man aber auch noch einen generellen negativen Corona-Test kurz vor der Rückreise nach Deutschland. Mhm. Und da entstehen eine ganze Reihe von Fragen. Denen hat sich auch die Nachrichtenagentur AFP gewidmet.
Die neue Vorschrift gilt unabhängig von der Corona-Lage in dem Land, aus dem jemand nach Deutschland fliegt. Der Test darf frühestens 48 Stunden vor der Einreise gemacht werden. Die Kosten sollen die Reisenden selbst tragen.
Natürlich, wer auch sonst. Aber schon bei der anfänglichen Recherche, da konnten wir einfach nicht herausfinden, handelt es sich denn jetzt bei diesen Tests um die Schnelltests, von denen wir gesprochen haben, oder handelt es sich um die PCR-Tests? Ich meine, das muss ja angegeben sein. Überall konnten wir nur lesen, Corona-Tests müssen Sie als Reiserückkehrer machen. Ja, und im Zweifel ist es ja auch so, auf einen PCR-Test, da warten Sie mehrere Tage. Als Urlauber vielleicht doch lieber eher einen Schnelltest, da hat man mal schnell das Ergebnis. Das war aber zunächst nirgendwo angegeben.
Das war ein so heißes Thema bei uns in der Redaktions-Chat-Gruppe. Auch Marcel Jopper hatte diese Frage gestellt.
Ich bin dann auf die Seite
sehr selten mit, aber da habe ich gesehen, oh, darum geht's. Also, ja. Ja, dann bin ich auf die Seite des Bundesgesundheitsministeriums gegangen und da waren alle möglichen Fragen beantwortet, aber tatsächlich nicht die Frage, welcher Test das eigentlich ist. Das Dokument hat Herr Jopper dann von mir bekommen, aber eine Antwort hat er nicht. Hm. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Es scheint so, als wenn die Politik am Anfang selber nicht genau wusste, was sie da jetzt eigentlich will. Ja. Hier jetzt also auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums in dem Abschnitt, welche Tests werden anerkannt? Da ist zu lesen, es werden grundsätzlich Verfahren der Nukleinsäure-Amplifikationstechnik wie PCR und Antigentests zum direkten Nachweis des Corona-SARS-CoV-2 anerkannt. Antigen-Schnelltests werden anerkannt, wenn sie von der WHO empfohlenen Mindestkriterien entsprechen.
Können Sie jetzt vielleicht im außereuropäischen Ausland nicht direkt wissen, in Europa werden schon durchaus nur Schnelltests eingesetzt, zumindest im Schengen-Raum, die dann auch diesem Standard entsprechen. Aber es gilt, PCR-Tests und auch Schnelltests sind möglich und das muss halt unter Aufsicht gemacht werden, also nicht einfach selbst im Hotel mit der Nase bohren, sondern dann bei einem Arzt oder in einem Testzentrum vor Ort machen und ich persönlich tendiere ja so ein bisschen zum Schnelltest, weil sind wir mal ehrlich, wenn der positiv ist, nach all dem, was wir recherchiert haben, kann das ja mal auch falsch positiv schnell sein, dann kann ich halt noch einen zweiten schnell hinterher machen. Bei PCR-Test könnte das ein bisschen schwieriger
sein. Und einen dritten und einen vierten. Sag mal, glaubst du, bist Fußballprofi oder was?
Ja.
Okay, also die Bundesregierung sagt, Leute, bleibt auf jeden Fall zu Hause. Wir können es euch nicht verbieten, denn juristisch ist diese Prüfung jetzt formal beendet. Wir wollten es verbieten, aber die Juristen sagen, es geht nicht. Mhm. Jedenfalls hört man das so aus dem Kanzleramt. Uiuiui. Mhm. Aber wenn sie denn auch wirklich fliegen, dann müssen sie sich testen lassen. Wir kümmern uns dabei nicht drum. Das zahlen sie dann auch selbst. Alles andere interessiert uns nicht. Hauptsache, sie können bei der Einreise dann etwas vorzeigen. Glücklicherweise gibt es allerdings auch Reiseunternehmen, die das dann halt auch versuchen, selber zu organisieren. Und Herr Joppa hat sich an eines dieser Reiseunternehmen gewendet.
Ich habe mit einer sehr freundlichen Mitarbeiterin der Pressestelle von Condor gesprochen. Und die hat erst einmal richtiggestellt, dass es viele Falschberichterstattungen in den Medien gibt. Wenn zum Beispiel behauptet wird, die Reiseunternehmer oder Fluglinien, die kümmern sich darum, dass sie jetzt da getestet werden vor Ort. Also das heißt nicht, dass da die Frau vom Condor-Schalter am Check-in steht und ihnen dann das Stäbchen in den Rachen. Nein, das ist eben nicht der Fall. Aber, und das konnte sie bestätigen, dass auch andere Fluglinien das machen. Sie bekommen bei der Einreise spätestens einen Merkzettel, eine E-Mail, wie auch immer sie das haben wollen, wo drauf steht, wo sie sich in ihrem Urlaubsabflugland testen lassen können. Ob das eventuell im Hotel möglich ist, ob das eventuell ein Testzentrum am Flughafen ist, wo es Ärzte ist, welcher Test das ist, also schnell oder PCR, auch wie viel das kostet. All diese Infos, die bekommen sie dann von dem Fluganbieter vor Ort, so die Dame. Und wenn sie Pauschaltourist sind, haben sie vielleicht noch mal mehr Glück, weil das sagte sie mir ebenfalls, Pauschalunternehmen, die das anbieten, die kümmern sich darum, dass sogar Reisende in den Hotels selbst die Tests bekommen können.
Also, ist einiges möglich. Und wenn es dann zurückgeht, dann soll die Bundespolizei das dann halt auch kontrollieren. Mhm. Allerdings wollen sie das bei einigen Ländern stichprobenartig machen. Dann gucken sie mal, ob sie in ihrer Stichprobe da sind, ob dann der Einreisebeamte auch fröhlich grüßt und sagt, wo ist ihr Antigen-Schnelltest. Da sind wir sehr gespannt.
Bei meinem Glück steht Herr Seehofer selbst persönlich da und guckt.
Ich habe mir das auch nochmal angeschaut und es ist wirklich nicht ganz übersichtlich. Da gibt es dann also Risikogebiet, Hochrisikogebiet, Virusvariantengebiet und kein Risikogebiet.
Ja, um das eben, um dem aus dem Weg zu gehen, weil sich das eben auch so häufig ändert, mal ist es Spanien, dann Italien, dann Frankreich und so weiter, hat man eben gesagt, so ist jetzt alles Risikogebiet. Und deshalb, wenn Sie aus dem außereuropäischen Ausland einreisen, da ist eigentlich fast egal wo, dann müssen Sie sowieso den Test vorweisen, der wird auch bei jedem soll er dann kontrolliert werden und aus dem Schengen-Raum dann eben stichprobenartig, so wie du gesagt hast.
Ich bin gespannt.
Ja,
und seien Sie gespannt, wie wir uns dann entscheiden. Also Herrn Joppa werden wir wohl nicht in Deutschland halten können. Der hat ja dann noch sein Ehegelübde abzulegen, wie es bei mir ist. Ich weiß es bislang auch nicht. Im Zweifel würde ich mich dann halt auch testen lassen. Es wäre dann der erste PCR-Test meines Lebens und dann zurück vielleicht ein Nasebohrertest. Ich würde das dann wahrscheinlich machen. Und das wäre sicherlich besser als Urlaub auf Balkonien.
Ja, also über die Sinnhaftigkeit der Tests natürlich jetzt erstmal hin oder her. Ich finde es auch völlig jedem selber überlassen, ob er jetzt sagt, das nehme ich auf mich, weil ich eben Urlaub machen möchte. Und sagen wir mal ehrlich, so ein frisch gezapftes Bier mit Meerblick, da kriege ich gerade schon Gänsehaut. Also
schön. Was machen wir bis dahin? Wir gucken in die Röhre, natürlich. Und da haben wir einen ganz besonderen Tipp für Sie. Unser Webtipp heute kommt nämlich aus dem gebührenfinanzierten Fernsehen. So wie es früher mal war.
So wie es früher mal war. Ja, eine ZDF-Doku und die ist schon ein bisschen älter, die ist von 2008. Finden Sie aber immer noch auf YouTube. Produziert von Frontal 21, hat den Namen Das Pharmakartell. Und da ist man noch so ein bisschen kritischer mit den Pharmakonzernen ins Gericht gegangen. Ich würde sagen, wir schauen uns einen Ausschnitt mal kurz an.
Jeder zweite Deutsche nimmt regelmäßig Medikamente. Die Patienten vertrauen den Versprechen der Pharmaindustrie.
Der auch in der Öffentlichkeit immer noch vorherrschende Irrglaube, ein Arzneimittel, was zugelassen ist, ist sicher, ist eindeutig nicht richtig.
Mindestens 16.000 Menschen sterben allein in Deutschland jährlich durch Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Werden Risiken verschwiegen?
Meine Frau könnte heute noch leben, wenn Pfizer rechtzeitig informiert hätte über die Risiken des Medikaments, das meine Frau eingenommen hatte.
Ausgerechnet Pfizer. Mensch, das sind doch die weißen Ritter mit den durchsichtigen Impfstoffen. hier in die Zukunft reiten. Naja. Aus der Scheiße reiten quasi.
Ja, also das Pharmakartell auf YouTube noch zu sehen, ZDF-Doku. Schauen Sie sich das mal an. Mir hat es eigentlich schon Spaß gemacht. Und man sieht auch so ein bisschen, wie sich eben die Berichterstattung in Corona-Zeiten schon sehr geändert hat.
Wir haben es Ihnen ja angekündigt. Am Ende der Sendung wollen wir gerne noch mal zu Karl Lauterbach kommen, dem Gesundheitsexperten der SPD und einem der einzigen Gesundheitsexperten, die überhaupt noch übrig geblieben sind.
Und den schreddern wir.
Den... Das wär's ja. Deswegen kommt er nicht her, weil er Angst hat, dass er hier in den Schredder kommt. Nein, Karl, keine Gefahr. Wir haben nur Tee und was ist das eigentlich?
Das ist ein Osterstuten.
Ist da Zucker drauf oder Salz?
Das ist, weiß ich nicht.
Na, schalt den mal, schneid den mal an und ich schalte den mal an, den Karl Lauterbach. Der war nämlich Anfang dieser Woche zu Gast bei Kurt Krömer im RBB und es ging da zum Beispiel um die Sicherheit von Impfstoffen.
Also wenn die jetzt, die hatten einen Impftermin jetzt in 2 Wochen... Ich kann jetzt nach Hause gehen und sagen, Mama, ich habe mit Karl Lauterbach geredet. Ja,
was immer der Impfstoff ist, alle 3 Impfstoffe.
Lehn dich zurück, let it fly.
Ja, ganz
easy. Ärmel hoch und ab dafür. Genau.
Ja, ganz easy, Ärmel hochkrempeln. Ab dafür, herrlich, ja, also ganz klar, Herr Lauterbach, der sagt eben, alle 3 Impfstoffe, die sind Bombe, die können Sie ohne weiteres nehmen. Aber nur wenige Stunden nach dieser Aufzeichnung, da hat er plötzlich Folgendes getwittert, Achtung. Nach Sichtung aller Daten und Argumente schließe ich mich Sanderlab an, war zuerst anderer Meinung. Das grundlegende Phänomen, die Hirnvenenthrombose, ist auch bei Jüngeren häufiger. Ob Frauen viel stärker betroffen sind, ist unklar. Daher macht der Ausschluss der unter 55-Jährigen wahrscheinlich Sinn.
Und das habe ich dann am Abend noch bei Telegram veröffentlicht. Meine Gedanken dazu bei unserer Telegram-Gruppe Basta Berlin zusammengeschrieben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also am Anfang durften wir die Älteren nicht mit AstraZeneca impfen, weil die Studienlage nicht ausgereicht habe. Bei den Jüngeren habe sie ausgereicht. Dann haben wir die Jüngeren mit AstraZeneca also geimpft. Uns ist aufgefallen, dass es dort zum Teil tödliche Nebenwirkungen gibt. Dann hatten wir also noch mehr Studiendaten. Jetzt aber geht es Richtung ältere Menschen, wo ja vorher schon eine dünne Studienlage war und die wir ja bislang noch gar nicht so viel geimpft haben. Das heißt, jetzt impfen wir die Älteren und wenn wir dann wieder feststellen, dass auch die dieses Risiko haben, also dann haben wir ein Riesenproblem. Wir haben ja sowieso schon ein Problem, wenn wir uns überlegen, dass wir einen Impfstopp hatten wegen Sinusvenenthrombosen. Dann haben wir weiter geimpft und jetzt haben wir noch mehr davon. Was bedeutet das für die Menschen, die nach dem Impfstopp dieses Symptom ausgeprägt haben.
Und seien Sie skeptisch, wenn Sie zum Impfzentrum gehen und sagen, ich möchte übrigens kein AstraZeneca und die sagen, gar kein Problem, Sie bekommen Vaxzevria. AstraZeneca hat sich jetzt umbenannt, könnte ein Imageschaden gewesen sein. Ich finde, Vaxzevria ist jetzt aber auch nicht gerade viel besser.
Nein, also. Und da sind wir dann wieder beim Thema Karl Lauterbach, denn der hatte sich ja persönlich auch dafür stark gemacht, dass man AstraZeneca auf jeden Fall weiter verimpft. Er war auch schon gegen das Moratorium. Er wollte, dass man auch während der Prüfung weiter impft. Das haben wir dann auch nochmal dokumentiert hier mit einem Tweet von letzter Woche Donnerstag. Lauterbach schreibt, hier die korrigierte und gut aufgearbeitete Wirksamkeitsstudie zu AstraZeneca-Impfstoff. Impfstoff ist uneingeschränkt und empfehlenswert.
Oder ein Tweet von ihm vom 20. März. Ich würde mich ganz definitiv am Montag mit AstraZeneca impfen lassen. Die Chance, es zu bereuen, ist etwa 1 zu 100.000. Die Chance, darüber glücklich zu sein, ist der Rest.
Und dann haben wir auch diesen hier vom 18. März. Karl Lauterbach schreibt, die Entscheidung der EMA zu AstraZeneca überzeugt. Allgemeine Thrombosen sind nicht häufiger als ohne Impfstoff. Die speziellen Thrombosen im Gehirn sind sehr rar.
Und deswegen stellvertretend für alle, die genau auf dieser Linie gewesen sind, schreddern wir diese Tweets von Herrn Lauterbach.
Richtig, auch in Richtung Volksverpetzer oder in Richtung Nathalie Grams. Die haben das alle so gesehen. Und sie, viele von denen haben halt das, was wir gesagt haben, komplett vom Tisch gewischt. Und das war dann halt wieder eine Verschwörungstheorie. Da wussten wir schon, dass die Menschen in anderen Ländern gestorben sind. Wir wussten, dass es nicht nur 3 Fälle sind. Wir wussten, dass europaweit deutlich mehr sind. Wir haben was dazu gesagt. Und was dazu kam von deren Seite ist, so gefährlich wie eine Antibabypille.
Ja.
So, das war nämlich euer Whataboutism. Und deswegen habt ihr es wirklich verdient.
Weite deines Amtes.
Ja.
Genau.
Genau, und in dem Zusammenhang möchte ich gerne was sagen. Ich weiß nicht, wie aufmerksam Sie beispielsweise unsere große Schwester RT.de verfolgen. Da hat der fehlende Part sich aus dem Staub gemacht. Dann war es jetzt auch Arthur von 451 Grad. Und der hat das am Ende der Sendung ebenfalls so gemacht, wie ich das jetzt auch mache. Ich muss zugeben, dass diese Pandemie mir jetzt mittlerweile doch sehr auf die Nerven geht. Und ich kann keinen Karl Lauterbach mehr hören, sehen oder riechen. Und ich komme auch mit den Hatern nicht klar und ich komme auch mit dem Lob nicht klar. Und darum möchte ich jetzt am Ende der Sendung Ihnen mitteilen, dass es das jetzt für mich war. Das heißt, ich gehe jetzt in ein Refugium und mit Basta Berlin ist es vorbei. Basta Berlin. April, April.
Du traust es mir zu.
Ich trau dir alles zu. Sorry, ey, das durfte jetzt noch mal da sein, oder?
Oh,
so, war auch schwer, ernst zu bleiben. Aber ich habe noch was.
Ich nehme jetzt ein Ei.
Oh, ausgezeichnet. Ich war aber schon fleißig. Ich habe nämlich Martin Dejean getroffen, der saß hier auf dem Stuhl. Und es ist ein wirklich spannendes Interview gewesen. Und ich glaube, er unterstellt mir auch mehrfach, dass ich spalten würde. Wir haben einen kleinen Ausschnitt und da gucken wir mal rein.
Ganz im Gegenteil, es hat sich überhaupt nicht entspannt. Meiner Wahrnehmung nach ist es dabei zu eskalieren. Also die Maßnahmen werden immer ausgefeilter.
Und meine Frage an Sie ist, durch das Öffnen nach rechts und durch das Tolerieren von gewissen Symbolen oder auch Personen auf diesen Veranstaltungen hat man sich ja möglicherweise die Mehrheitsgesellschaft zunichte gemacht.
Das, was Sie gemacht haben, um diesen Gedanken noch zu Ende zu bringen, das ist also genau das, was wir seit einem Jahr erleben und geht meiner Meinung nach, ohne Ihnen dazu nahe treten zu wollen, schon in diese Richtung Diskreditierung.
Das geht mir gar nicht zu nahe. Aber Herr Lejeune, wieso nennen Sie die Namen nicht?
Ich will hier niemanden.
Kann doch jeder gucken. Dann sagen Sie es doch einfach, wer da war. Wie groß ist der Protest aus Ihrer Sicht? Sind das Hunderttausende? Sind das Millionen?
Also mehr als eine Million sind es auf keinen Fall.
Ja, das Interview dann am Wochenende, gehe ich von aus?
Ja, am Wochenende. Und über Telegram, Basta Berlin, bekommen Sie exakt dann auch den Link, wenn es draußen ist, gehören Sie zu den Ersten, die es sehen können.
Basta Berlin, so heißt der Name in unserer Telegram- oder unserer Telegram-Gruppe des Kanals. Doc Uli haben wir angefragt, weil viele von Ihnen ja gesagt haben, Mensch, frag den Kerl mal an. Unter anderem, weil ich ja noch diesen T-Zell-Immunitätstest ganz gerne machen möchte. Auch da haben uns viele tolle E-Mails erreicht. An basta-berlin@snanews.de kamen die und da werden wir auch dranbleiben. Ja, und ansonsten bitte den Kanal abonnieren. Wäre total toll, wenn Sie einen kleinen Kommentar hier unten stehen lassen würden. Sowas wie Gruß an die Jungs. Das trägt zur Reichweite bei.
Absolut richtig. Und so wenn nicht getestet sind, so kommen wir auch morgen. Und morgen ist dann für Sie quasi Donnerstag. Donnerstag, der 8. April. Da kommt die nächste Sendung. Mein Name ist Benjamin Golme. Alles Gute. Ciao.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.